Und wir haben uns ja in letzter Zeit mit dem Kolosserbrief in den Predigten beschäftigt und da möchte ich auch heute wieder einsteigen in den Brief des Apostels Paulus an die Kolosser in Kapitel 1. Wer die Bibel zur Hand hat, darf gerne mit aufschlagen. Und da geht es dann auch bereits in Kapitel 2 über. Ich möchte aber, um den Zusammenhang besser zu verstehen, einfach hier nochmals ab Kapitel 1, ab Vers 9 und dann bis Kapitel 2, Vers 3 lesen. Paulus hat von der Gemeinde in Kolossä gehört und es hat ihn sehr gefreut. Aller Wahrscheinlichkeit war er damals im Gefängnis in Rom. Und dann sagt er hier ab Vers 9, weshalb wir auch von dem Tage an, da wir es vernommen haben, nicht aufhören, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Standhaftigkeit und Geduld, mit Freuden dankbar, dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt waret in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibet und euch nicht abbringen lasset von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, welches in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt wird, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Nun freue ich mich in den Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlte an den Trübsalen Christi für seinen Leib. Welcher ist die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin, gemäß dem Verwalteramt Gottes, das mir für euch gegeben worden ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das vor den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war und nun aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Wofür ich auch arbeite und ringe nach der Wirksamkeit dessen, der in mir wirkt in Kraft. Ich will aber, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe für euch und für die in Laodicea und für alle, die mich nicht von Angesicht im Fleische gesehen haben, damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Bis dahin. Unser heutiges Thema soll heißen: Ein Geheimnis unter den Völkern. Ein Geheimnis unter den Völkern. Und hier möchte ich vor allen Dingen ab Kolosser 1, Vers 24 bis Kapitel 2, Vers 3 eingehen. Ein Geheimnis unter den Völkern. In einem Bericht wird gesagt, dass Chinesen allgemein sehr geizig wären. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal die Feststellung gemacht habt. Ich habe noch nicht so viel mit Chinesen zu tun gehabt. Es hat mich erstaunt, das zu lesen überhaupt, dass die Chinesen allgemein sehr geizig wären und Geld über alles lieben. Ja, vielleicht kommen sie tatsächlich derzeit in so ein mit hineinreißen, auch was eben die westliche Welt angeht. Weiter heißt es, dass es bei den Chinesen nicht vorstellbar wäre, dass einer etwas tut, ohne dafür zu bezahlt zu werden. So wurde eines Tages ein chinesischer Christ von seinem chinesischen Nachbarn gefragt, wie viel Geld er eigentlich dem Missionar gegeben hätte, als er sich taufen ließ. Dann sagte der Christ, oder der Ungläubige fragte, waren es 50 Mark, ich weiß nicht, war wahrscheinlich chinesische Währung, aber einfach umgesetzt 50 Mark. Nein, viel mehr, sagte der chinesische Christ. Etwa 100 Mark. Noch viel mehr, sagte der chinesische Christ. Ja, waren es 1000 Mark? Der chinesische Christ sagte, noch viel mehr. Ja, wie viel denn? Wie viel hast du von ihm bekommen? Viel mehr, antwortete der chinesische Christ. Mehr, sagte er, als der Berg da drüben wert wäre, wenn er aus Gold und Silber wäre. Das wollte der Nachbar aber nicht glauben. Doch dann zeigte der chinesische Christ seine Bibel und sagte, das habe ich bei der Taufe bekommen. Und das ist mir mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Denn dieses Wort zeigt mir den Weg zu Gott, ja zum Heiland, zur ewigen Seligkeit. Dieser chinesische Christ, der wusste, was er in seiner Bibel hat. Er wusste, dass das Wort Gottes und letztendlich der Herr Jesus mehr wert sind als alle Schätze in dieser Welt. Vielleicht muss uns das auch manchmal wieder ganz neu bewusst werden. Er wusste, das Wort Gottes ist alles, das Größte, was er haben kann. Und auch wir wollen uns heute jetzt ein Stück weit auf die Suche machen, nämlich nach ganz besonderen Geheimnissen und Schätzen. Natürlich nicht irgendwelche Geheimnisse und Schätze, das ist klar, sondern Geheimnisse und Schätze, die eben von Gott gegeben sind. Und vielleicht können sich diejenigen noch daran erinnern, die in den letzten beiden Predigten waren, dass wir uns darin die unbeschreibliche Größe und Macht unseres Herrn Jesus vor Augen gehalten hatten. Nämlich natürlich auch, was es für uns bedeutet, wenn wir solch einen großen Herrn haben. Ich denke, manchmal schläft man so im Christentum ein und man ist sich gar nicht mehr so ganz bewusst, was man eigentlich in Christus alles hat. Und liebe Freunde und Geschwister, der Herr Jesus, der ist so groß. Wir haben uns angeschaut, er ist die ausführende Macht, ja, die ausführende Gewalt Gottes. Wir lesen auch bereits im Alten Testament, er ist der starke Arm des lebendigen Gottes. Und das sehen wir genauso im Neuen Testament, auch wenn wir hier den Kolosserbrief betrachten. Er ist der starke Arm Gottes, der alles erschaffen hat, was im Himmel und was auf Erden ist. Ja, Paulus sagt hier im Kolosserbrief, es ist egal, ob es Sichtbares oder Unsichtbares ist, ob es Throne, Herrschaften oder Gewalten sind. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und auch zu ihm hin. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Ja, das sagt man so schnell. Ja, alles besteht in Christus. Aber ich weiß nicht, ob wir das jemals schon so richtig erfasst und verstanden haben. Alles besteht in Christus. Alles, was du siehst, Wenn du rausgehst in die Natur, wenn du die ganze Schöpfung betrachtest, ob es die Tiere sind, ob es die Pflanzen sind, ob es die Sonne, der Mond und die Sterne sind, das ganze Universum, ob es die Luft zum Atmen ist, ob es Regierungen sind, auch Obrigkeiten in unserem Land oder anderen Ländern, Macht, Mächte, Herrschaft und Gewalt. Alles ist durch unseren Herrn erschaffen und zu ihm hin erschaffen. Und alles besteht in ihm. Der Herr Jesus hat auch zu Pilatus gesagt, als er vor ihm stand, du hättest über mich überhaupt keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Bedenken wir das immer wieder, auch alle Herrschaften und Gewalten hier auf Erden. Sehen sie sichtbar, natürlich die Unsichtbaren, sie sehen wir nicht, aber das steht alles letztendlich unter der Herrschaft bzw. unter der Kontrolle Jesu. Kontrolle wäre zu wenig. Aber momentan darf auch das Böse ausreifen und der Herr Jesus steht trotzdem darüber. Kannst du dir das vorstellen, dass dein Herr, der Herr Jesus, alles erschaffen hat? Bitte vergessen wir das nie. Vergiss es nie. Und noch eines, alles besteht in ihm. Alles besteht in ihm nach Vers 18 hier. Ohne ihn könnte weder die Schöpfung, noch der Mensch, noch die Tiere, noch die Pflanzen, noch das ganze Universum bestehen. Alles besteht in ihm. Und so konnte auch der Apostel Paulus zum Beispiel damals zu seiner Zeit den Griechen sagen, als er in Athen da auf dem Areopag war. Da konnte er zu den Griechen sagen, in ihm, in diesem lebendigen Gott, in ihm leben, weben und sind wir. Also die ganze Menschheit hat Paulus da gemeint. Er hat nicht nur die Gläubigen gemeint, sondern die ganze Menschheit. Und das zeigt eben, alles besteht in ihm. Könnte kein Mensch Leben haben oder überhaupt bestehen, wenn Christus ihn nicht bestehen ließe. Doch jetzt geht es noch weiter. Denn der Herr Jesus ist nicht nur der Schöpfer und auch nicht nur der Erhalter des ganzen Weltalls, sondern was noch? Ja, Paulus sagt hier in Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes. Das Haupt des Leibes. Welchen Leibes? Er sagt hier, nämlich der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist dir und mir vorausgegangen. Er hat sein Leben am Kreuz gelassen, er wurde begraben und er ist hinabgegangen in das Totenreich. Aber er ist auch auferstanden am dritten Tage von den Toten. Jesus lebt. Der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Und alle, die in ihn glauben, die werden ihm folgen und die gehören heute zu ihm. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Glaubst du das? Erlebst du das täglich, dass er das Haupt des Leibes ist, wo du ein Glied sein darfst? Glaubst du, dass wir als Gemeinde denjenigen als Haupt haben, der den Himmel und die ganze Erde und alles, was darin ist, geschaffen hat? Glaubst du, dass du ganz persönlich ein Glied an seinem Leib bist und dass er dich gebrauchen möchte als ein Glied an seinem Leib? Glaubst du, dass du durch den Heiligen Geist direkt mit diesem Haupt verbunden bist? Eine beständige Beziehung da ist. Nicht nur eine Beziehung, sondern eine Verbundenheit durch den Geist Gottes. Genauso wie unser Leib mit den Sehnen und Adern verbunden ist, mit dem Blut, das in uns fließt. Oh, das ist etwas ganz Besonderes. Ja, das grenzt auch schon an ein Geheimnis, das man ausforschen muss. Ja, für Außenstehende ist es auch tatsächlich eine sehr befremdliche Sache. Es ist wirklich ein Geheimnis. Da kommen wir nachher noch drauf zurück. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Doch wir können uns fragen, wie sieht denn die Gemeinde so allgemein aus? Ist die Gemeinde so eine starke Einheit immer? Ist es so eine starke Truppe, mit der man so viel bewegen kann? Ist es so eine Vorzeigetruppe in dieser Welt? Ist es eine Elitetruppe, auf die die Welt schauen kann? So ist eine Vorzeigearmee mit hohen Leistungen und Auszeichnungen. Oh, wir müssen bekennen, nein, gar nicht so sehr. Manchmal sind wir vielleicht sogar beschämt, oh, hoffentlich sieht uns niemand, was wir schwache Leute sind, auch als Gemeinde. Ja, wir sehen vielmehr in der Gemeinde eine Schar schwacher, gebrechlicher Menschen. Der Jesus sagt sogar, oh kleine Schar, sei nicht ängstlich. Paulus sagt im Brief an die Korinther an anderer Stelle, wen hat Gott erwählt? Das Törichte hat Gott erwählt. Ja, das Schwache, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt, ja, das Verachtete der Welt hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, zunichte zu machen. Was etwas ist, auf das ich kein Fleisch rühme. 1. Korinther 1, Vers 27 bis 29. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie können wir dem Herrn Jesus dankbar sein, dass bei ihm so ganz andere Maßstäbe gelten als die Maßstäbe in dieser Welt? Wir gehören beim Herrn Jesus nicht zu so einer Leistungsgesellschaft, worin so oft Leistung und Ansehen gilt. Auch Gesundheit und Wohlstand, ja, dann ist mit was. Und wenn man noch Karriere macht, ja, dann schauen wir auf zu den Leuten. Nein, unser Herr Jesus sieht dich und mich so ganz anders. Und hoffentlich sehen auch wir uns einander so, wie der Herr Jesus uns sieht. Und es ist schon etwas Besonderes, ja, es ist sogar etwas Merkwürdiges, dass gerade der Herr Jesus, unser starker Gott, das Schwache in dieser Welt bevorzugt. Warum? Damit er sich in der Schwachheit der Schwachen verherrlichen kann. Ja, damit er zunichte mache, was etwas ist in dieser Welt. Das ist unbegreiflich. Damit sich letztendlich vor Gott kein Fleisch rühme. Auch wir nicht, dass wir nachher sagen können, Herr, du hast es gemacht. Das ist wunderbar. Dieser große Gott und Herr möchte durch schwache Menschen das zu Schanden machen, was in dieser Welt jetzt gerade so auftrumpft, was so groß und stark und selber so viel Weisheit hervorbringen will. Ja, wir sind es doch. Und die Menschen lachen heute. Man erlebt immer mehr Spott auch über Gott. Und es wird so schnell ins Lächerliche gezogen. Und man sagt, ha, du glaubst noch an Gott. Das haben wir schon lange. Das gehört ein Altertum an. Aber die Menschen werden sich täuschen. Der Herr verzieht nicht und er wird kommen und er ist heute noch dasselbe wie damals. Das sind Dinge, die nicht jeder weiß. Wohl sind wir uns manches Mal selbst nicht so ganz über Gottes Wirken und über seine Absichten bewusst. Warum? Weil wir oft selber so stark in die Welt reinschauen und so das Denken der Welt annehmen. Und meinen, ja, wenn man etwas darstellen kann, dann ist man etwas, oder wenn man Leistung bringen kann. Darf ich dich heute Morgen fragen, bist du ein schwacher Mensch? Dann bist du genau richtig bei Gott. Denn in solchen Menschen will sich Gott verherrlichen. Ist gut, wenn man sich das eingestehen kann. Herr, ich bin schwach, ich brauche dich. Und das ist schon auch ein gewisses Geheimnis. Gerade auch ein Geheimnis inmitten unserer Welt und Gesellschaft. Und wenn wir die Bibel lesen, dann begegnen uns auch manche Geheimnisse Gottes. Vielleicht auch manches, was wir noch gar nicht so sehr erkannt haben. Und Gott offenbart uns auch, also den Seinen, Stück für Stück seine Geheimnisse. Uns möchte er es eigentlich nicht verschließen, aber wir müssen uns mit seinem Wort beschäftigen. Und uns auch, ja, mit Gott in Verbindung setzen. Unser Herr und Gott, der hängt nicht einfach alles so an die große Glocke. Vielleicht so wie die großen Kirchenglocken oder die Glocken eines Doms läuten. Und da heißt es immer lautstark, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Und mit jedem Glockenschlag kriegst du ein Geheimnis Gottes eingehämmert. Jetzt sage ich dir das Geheimnis und wieder noch ein Geheimnis und drauf. Nee, gar nicht. So hängt Gott seine Geheimnisse nicht an die große Glocke. Ganz, ganz anders. Es wird nicht mit jedem Glockenschlag ein Geheimnis verkündigt, nein. Gott zwängt auch dir seine Geheimnisse nicht auf. Die möchte er schon von uns erforscht wissen. Er möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen und dass wir forschen in seinem Wort, dass wir mit ihm verbunden sind. Und dann werden sich uns seine Geheimnisse aufschließen. Ist auch nichts Mystisches, aber ist einfach ein Wirken, das der Heilige Geist bei dir und bei mir bewirken möchte. Und natürlich braucht es auch gesunde Lehre, das ist das andere. Es braucht Gemeinde, es braucht biblischen Unterricht und so weiter. Nicht umsonst hat der Herr auch eben Dienstgaben in die Gemeinde gegeben. Doch Gott möchte dir und mir seine Geheimnisse nicht aufzwängen. Aber er möchte sie uns offenbaren, weil wir seine Kinder sind. Das ist das Wunderbare. Und auch der außenstehende Mensch, er muss sich dafür interessieren. Es bringt nichts, wenn ich ihm sämtliche Erkenntnisse und Geheimnisse von Gott weiter sage, und der will überhaupt nichts davon wissen. Wisst ihr, das wäre das Heilige vor die Hunde geworfen. Und der Herr Jesus sagt es an anderer Stelle, gebt das Heilige nicht den Hunden. Und werfet eure Perlen nicht vor die Schweine, damit sie dieselben mit ihren Füßen zertreten und sich womöglich umwenden und euch zerreißen. Matthäus 7, Vers 6. Es braucht schon auch von unserer Seite Weisheit. Weisheit, wie wir den Menschen das Evangelium vermitteln und was ich ihnen sage und was nicht und zu welchem Zeitpunkt vielleicht auch und zu welchem Zeitpunkt nicht. Wo vielleicht der Mensch aufnahmefähig ist und wenn er heute verschlossen ist, muss er sagen, gut, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder, dann können wir weiterreden. Heute erkenne ich, da komme ich nicht weiter. Dann ist auch gut, dann bete ich weiter für die Person. Allerdings gibt es auch solche Kinder Gottes, das hat man leider auch schon erlebt, die erzählen allen möglichen Ungläubigen draußen, was ihnen an der Gemeinde womöglich gefällt oder nicht gefällt. Gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten in der Gemeinde, dann weiß das schon die ganze Verwandtschaft, die gar nicht an den Herrn Jesus glaubt. Oder ungläubige Familienangehörige. Natürlich darf man Gutes berichten, das ist klar. Aber wenn man mit Ungläubigen geistliche Dinge besprechen will oder Dinge, die einfach in die Gemeinde gehören, das passt einfach nicht zusammen. Wenn wir etwas von der Gemeinde mitteilen, dann müssen wir wissen, wir teilen etwas von dem Leib Jesu mit und er ist das Haupt. Wir sind sein Leib und wir teilen etwas von seinem Leib mit. Und wenn wir etwas vom Worte Gottes mitteilen, so müssen wir es eben auch in der rechten Art und Weise tun. Sind wir also immer wieder auch da bedacht, das Heilige nicht vor die Hunde zu werfen und die Perlen Gottes nicht vor die Schweine zu werfen. Natürlich ist es auch genauso schlimm, das erleben wir in unserer heutigen Zeit, das brauche ich nicht weiter ausführen, wenn man heute schon das Wort Gottes in die Gossensprache übersetzt oder herunterzieht, so wie das vor einigen Jahren jetzt bereits in der Volksbibel geschieht, das ist wirklich gottentwürdigend. Oder die Bibel in gerechter Sprache und solche Geschichten. Da wirft man schon auch das Heilige vor die Hunde und die Perlen vor die Schweine. Der Apostel Paulus sieht sich dagegen als jemand, der ein Verwalter ist göttlicher Geheimnisse. In 1. Korinther 4, Vers 1, da sagt er, so soll man uns betrachten. Ihn sowieso als Apostel, aber wohl auch alle, die an den Herrn Jesus glauben, als Christi Diener und Verwalter göttlicher Geheimnisse. Wir dürfen auch mal was für uns behalten, was wir aus der Schrift erkannt haben und einfach erkennen, wenn es dran ist, können wir das an andere weitergeben. Aber ich muss es niemand aufzwängen. Was wird von einem Verwalter verlangt? Das wissen wir auch aus anderen Stellen der Schrift, dass er treu ist, dass er von Gott als treu erfunden wird und auch treu mit dem Anvertrauten gut umgeht, auch entsprechend sorgsam damit umgeht. Und so sehen wir auch den Apostel Paulus hier in Kolosser 1, Vers 24 bis 26 als einen Mann, der in das Verwalteramt Gottes eingesetzt ist, wie er auch hier selbst sagt, und das Wort Gottes voll ausrichten soll. In meiner Übersetzung heißt es unten im Vollmaß. Er soll also das Wort Gottes im Vollmaß ausrichten. Und zwar an wen? Ja, er soll es im Vollmaß an diejenigen ausrichten, die bereits gläubig wurden. In diesem Fall an die Gläubigen von Kolossee. Die Gläubigen sollen zum Vollmaß der Wahrheit kommen. In Epheser 4, Vers 13 sagt Paulus zu den Ephesern das Ziel. Er zeigt ihnen das Ziel auf. Und die Gemeinde, sie hat ein Ziel. Ist das die Errettung? Ist die Errettung unser Ziel? Bei manchen mag es fast so aussehen. Hauptsache, ich bin errettet. Aber wisst ihr, die Errettung ist nicht das Ziel Gottes mit uns. Die Errettung ist nicht dein und mein Ziel. Sondern die Errettung ist nur der Anfang. Es ist niemals das Ziel. Es ist nur der Anfang. Ja, dann ist die Taufe vielleicht das Ziel. Ja, Taufe ist auch wichtig, aber es ist nicht das Ziel. Nein. Ja, ist Mitgliedschaft in der Gemeinde das Ziel? Nein, auch nicht. Das sind alles höchstens Teilziele, die man in der Nachfolge tun sollte. Etappenziele auf dem Weg der Nachfolge, ja, das ist gut und richtig. Aber Paulus verfolgt ein weitaus größeres Ziel, was auch das Ziel Gottes mit dir und mit mir ist. Nämlich, was wir in Epheser 4, Vers 13 lesen. Vielleicht können wir mal kurz aufschlagen. Epheser 4, Vers 13. Wollen wir einfach zurückblättern. In Epheser 4, Vers 13, da zeigt uns Paulus viel über den Leib Christi auf. Und er sagt hier in Vers 13, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Manne werden, zum Maße der vollen Größe Christi. Es geht also nicht nur um einen Anfang und dass ich jetzt sage, ja, ich weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann langweilt man sich ein ganzes Glaubensleben herum, oh, muss wieder den Gottesdienst und so. Nein, wir haben ein viel höheres Ziel, wir haben eine viel höhere Berufung, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Kenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Haben wir jemals Jesus in seiner vollen Größe erkannt? Haben wir jemals erkannt, wie er Gemeinde sieht? Wie ein vollkommener Mann in ihm aussieht als Gemeinde? Haben wir jemals erkannt, was das Vollmaß ist? Das Maß der vollen Größe Christi? Gott möchte uns dahin bringen. Es ist schlimm, wenn wir als Kinder Gottes so geistlich dahin darben, wenn wir so geistlich zurückbleiben. Und es tut schon weh, wenn man sieht, das sind Kinder Gottes, die haben vielleicht mal so einen Anfang gemacht und zwar schon was da und sie haben auch den Herrn bekannt, aber dann darben sie so dahin, sie kommen nicht weiter, es geschieht nicht, sie kommen nicht vorwärts. Überlegen wir mal, wie das so in unserem menschlichen Wachstum ist. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, ein Ehepaar, ein Säugling hat, dann sieht sie doch den Säugling und denkt, ha, wie wird das mal werden, wenn der mal so langsam heranwächst und dann so ins Kindesalter kommt, Kindergarten, Schule und dann in Ausbildung, ins Erwachsenealter und die sehen schon, ach, das wird mal, wir hoffen, dass das mal was Gutes dabei herauskommt einfach. Die wollen doch auch nicht, dass ein Kind noch, wenn es 10 Jahre alt ist, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 oder 30 Jahre alt ist, noch mit dem Schnuller im Mund herumläuft, oder? Das wäre komisch. Oder wenn man da noch die Milupa-Flasche reichen muss. Das wäre komisch. Genauso soll es in unserem geistlichen Leben auch nicht so sein, dass wir so zurückbleiben. Aber manche, die machen sich keine Gedanken darüber. Die denken, ja, das tröpfelt alles so weiter und irgendwie wird es schon gehen. Aber wisst ihr, Gott macht keine halben Sachen. Er möchte Wachstum bei dir. Er fördert auch das Wachstum bei jedem. Aber wir sind selber schon auch ein Stück weit daran beteiligt. Er möchte dich und mich, auch uns als Gemeinde, zur vollen Größe Christi bringen. Nun, Paulus sagt, dass ihm ein Verwalteramt von Gott für die Gemeinde gegeben ist, dass er eben auch das Wort Gottes voll ausrichten soll. Und das ist natürlich die andere Seite. Kinder Gottes, sie können nur wachsen, wenn sie entsprechend mit Nahrung versorgt werden. Und sie brauchen gute und gesunde Nahrung. Die andere Seite ist das, dass sich auch ein Kind Gottes selbst dafür interessieren muss und auch selbst eben lernen muss, Brot aufzunehmen, Brot zu essen, selber mal oder täglich die Bibel daheim aufzuschlagen und zu studieren und zu lesen und zu forschen. Und wisst ihr, das ist keine leidige Pflicht. Och, ich musste heute wieder die Bibel lesen. Wenn wir das mal begriffen haben, dass wir eben nicht vom Brot alleine leben, wie es der Jesus sagt, sondern von einem jeglichen Worte Gottes, dann wissen wir, ich brauche es und das ist gut für mich. Und wenn es mir manchmal auch schwerfällt, vielleicht mal eine halbe Stunde rauszunehmen oder morgens früher aufzustehen oder abends vor im Bett zu gehen, die Bibel aufzuschlagen, dann werden wir es irgendwann nie wieder missen wollen. Jeder Gläubige wird bestätigen können, der regelmäßig im Wort Gottes zu Hause ist, wenn ich das mal einen Tag nicht tue, mir fehlt etwas. Es ist ein richtiges Loch da. Heute fehlt mir was. Mir fehlt auch eine Kraftquelle. Mir fehlt der rechte Bezug zu Gott. Ja, natürlich kann man auch beten, das ist klar. Aber wisst ihr, das Wort Gottes brauchen wir genauso wie die tägliche Nahrung. Es ist nicht nur das Gebet. Gebet ist auch ganz wichtig, aber auch das Wort. Und da gibt Gott Wachstum. Und wenn wir das dann auch umsetzen in unserem Leben. Also die Gläubigen müssen sich auch selber dafür interessieren. Das liegt dann letztendlich auch nicht nur an der Gemeinde oder an der Lehre der Gemeinde oder am Pastor, sondern es liegt an jedem auch selbst. Genauso wie ein kleines Kind lernen muss, auch mal feste Speise zu sich zu nehmen. Nicht nur Milupa, die Milupa-Flasche zu haben, sondern auch mal Schwarzbrot irgendwann zu beißen und dann auch mal mit Messer und Gabel umzugehen. Ja, das ist eine Wachstumssache. An Paulus lag es jedenfalls nicht. Er hat als treuer Verwalter das Wort Gottes voll ausgerichtet. Nämlich vor allem was? Paulus spricht wiederum von einem Geheimnis. Er spricht von einem Geheimnis, das unter den Völkern verborgen ist. Blättern wir wieder auf den Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 1. Da lesen wir, was Paulus verkündigt hat in den Versen 26 und 27. Paulus verkündigt nämlich das Geheimnis, das vor den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war, nun aber seinen Heiligen geoffenbart ist. Vers 27, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus spricht hier von diesem wunderbaren Geheimnis, was den früheren Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war. Im Alten Testament, da wurde von den Propheten etwas vermittelt, dass eines Tages der Christus kommen wird. Von Christus haben sie sehr wohl etwas erahnt und auch erkennen können, dass der kommen wird. Aber die Gemeinde, ich weiß nicht, ob sich da viele alttestamentlich Gläubige bewusst waren, dass Gott einen anderen Heilskörper noch einsetzen wird. Und zwar eben die Gemeinde. Jetzt aber, in unserem Zeitalter, ist es völlig offenbar. Wir haben gar kein Problem damit, dass Gott hier seine Gemeinde auf der Erde hat. Für uns ist die Gemeinde letztendlich kein Geheimnis mehr. Wie gesagt, dafür gibt es vielleicht andere Geheimnisse, die wir noch gar nicht erkannt haben aus der Schrift. Was ist eigentlich ein Geheimnis? Das kann man auf verschiedene Worte erklären. Vielleicht könnte man sagen, ein Geheimnis ist etwas Verborgenes. Ein Geheimnis ist etwas, was nicht unbedingt jeder weiß, vielleicht auch eine Information, die eben nicht jeder wissen darf. Ich habe da auch mal im Lexikon nachgeschaut, das Internetlexikon bringt es so zum Ausdruck: Ein Geheimnis ist eine meist sensible Information, die einem oder mehreren Eigentümern zugeordnet ist. Es soll einer fremden Personengruppe, für die es von Interesse sein könnte, nicht einsehbar sein. Also eine sensible Information, die nur für einen oder mehrere Eigentümer zugeordnet ist. Und die entsprechende Information wird häufig absichtlich in einem kleinen Kreis gehalten. Ja, da wird eine Veranstaltung geplant, aber momentan sollen es noch nicht alle wissen. Später dürfen es vielleicht alle wissen, aber momentan ist es noch im Verborgenen, ist ein Geheimnis. Oder da lieben sich zwei Menschen und sie wollen irgendwann heiraten. Ich spreche hier von Mann und Frau, von nichts anderem. Doch zunächst ist es ihr Geheimnis. Es sollen noch nicht alle wissen. Aber irgendwann werden es die anderen erfahren. Vielleicht hast auch du mancherlei Geheimnisse, mancherlei Pläne oder Gedanken, die du eben nicht so direkt jedem sagen willst. Gott weiß es, aber du sagst es vielleicht nicht jedem, sondern nur ganz bestimmten und vertraulichen Personen. Das ist ein Geheimnis. Nun, bei Gott ist es ganz ähnlich. Zwar ist sein Wille und sein Ratschluss heute für viele Menschen zugänglich, doch wie schon gesagt, der Mensch muss sich auch dafür öffnen, er muss sich dafür interessieren. Und er muss schon auch Gott von Herzen suchen. Sagt es nicht schon Jeremia im Alten Testament? Werdet ihr mich von ganzem Herzen suchen, so will ich mich von euch finden lassen. Aber wenn es kein Herzensanliegen ist, wenn der Mensch sagt, ich will nichts von Gott wissen, warum soll sich Gott ihm aufdrängen? Und Gott hat unter allen Völkern eben ein ganz besonderes Geheimnis. Den Völkern, also den Menschen um uns herum, auch der Gesellschaft ist es weitgehend verschlossen. Etwas, was da ist, unter den Völkern, unter der Gesellschaft und eben doch von den allerwenigsten erkannt und wahrgenommen wird. Was ist das? Das ist das, was Paulus hier in Vers 27 am Ende sagt. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, das ist schon etwas Besonderes. Sieht man von uns, äußerlich sieht man uns das eigentlich so nicht direkt an, dass wir Christus in uns wohnen haben. Und gerade hier in Kapitel 1 spricht ja der Apostel Paulus davon, wie groß unser Herr Jesus ist und wer der Herr Jesus ist. Natürlich kann man ja das in der Natur und überall sehen, dass er der Schöpfer ist. Und das können auch die Ungläubigen letztendlich noch erkennen. Zum Beispiel Römer 1, Vers 20, ihr wisst, was da steht, wo Paulus sagt, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, sie wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie, also die Ungläubigen, keine Entschuldigung haben. Man kann Gott in der Natur wahrnehmen. Doch eben, wer die Werke Gottes nicht erkennen will, wer sie ihm nicht zuschreibt, wer sie verleugnet, der wird sich ganz schwer tun, diesen Gott zu finden. Und dabei gibt es eben noch ganz andere Dinge, welche die Menschen eben nicht wahrnehmen. Nämlich eben, dass Jesus Christus in den Herzen der Menschen, die durch ihn erlöst sind, Wohnung nimmt. Dass Christus Wohnung nimmt in Menschen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, den Menschen das draußen zu erklären. Du, in meinem Herzen, da wohnt Jesus. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Oh, das hört sich ja direkt ganz komisch an für Außenstehende, so künstlich, so, ja. Man kann es einfach nicht richtig verstehen. Das kann man den Menschen draußen nur schwerlich erklären. Und es ist ein Geheimnis unter den Völkern, Christus in euch. Und hierbei muss man bedenken, es ist ja nicht irgendjemand, der da in unser Herz kommt oder in unserem Herzen wohnt, sondern es ist genau der Geist dessen, wir sprechen vom Heiligen Geist, es ist der Geist dessen, der alles erschaffen hat. Es ist der Schöpfer selbst, der in deinem und meinem Herzen Wohnung genommen hat. Der große Gott, der alles erschaffen hat, kann in Herzen von Menschen Wohnung nehmen. Kannst du das erklären? Vielleicht haben wir hierin auch selbst manchmal Erklärungsnot. Einige wissen es, ich war ja gestern auf einer Hochzeit in meiner Heimat, Schwäbische Alb. Und gerade jetzt im Oktober, wenn sich das Laub so färbt, ist hier jetzt noch nicht ganz so in München, aber auf der Schwäbischen Alb, da ist es jetzt gerade voll im Gange. Die ganzen Laubbäume färben sich. Und wo ich da hingekommen bin und so ein bisschen so in das Tal hineingesehen habe, auch auf der Straße so mal hin und her schauen konnte, was das momentan für eine Pracht ist. Über Täler hinweg und dann so diese verschiedenen Farben, die es da gibt. So ganz gelb, einerseits noch grünlich, anderen schon braun, aber auch manche Blätter, die sind jetzt ganz rot. Eine Farbenpracht ohne Ende. Und ich kann nur darüber staunen, und du, Herr Jesus, wohnst in meinem Herzen. Du hast das alles geschaffen. Und du hast jetzt in mir Wohnung genommen. Ich bin so auch mit dir und auch mit der Schöpfung so verbunden. Das ist gewaltig. Dieser Schöpfer wohnt in unserem Herzen. Das ist so ein Vorrecht, das alles so zu erkennen. Wenn wir da heute die Religionen betrachten, die irgendeinen sogenannten Gott anrufen, natürlich auch viele Götzen, direkte Götzen, und sie wissen dann nicht einmal, ob dieser Gott oder Götze sie hört, das ist schon schlimm. Und natürlich gibt es auch heute genügend Menschen, die in sich selbst hineinhören wollen, wo es dann heißt, du musst das Gute in dir finden. Oder wo man dann in die Esoterik hineingeht und sagt, in jedem Strauch oder in jeder Pflanze wohnt Gott. Das ist so fatal. Das ist so fatal. Denn Gott wohnt nicht in jeder Pflanze, sondern er hat die Pflanzen und das ganze Universum erschaffen. Das ist ein Unterschied. Aber er wohnt in unseren Herzen, wenn wir an ihn glauben. Das ist das Wunderbare. Und wenn ein Mensch in sich selbst hineinhört und das Gute in ihm finden will, was man auch manchmal sogar schon heute in liberalen Glaubensrichtungen der Evangelikalen findet, dann ist es total, das ist eine Verführung von Gotteskindern. Wissen wir doch aus der Heiligen Schrift, dass aus dem Menschen selbst nichts Gutes kommt. Wie täuschend, wie trügerisch, wenn man dann meint, in sich das Gute zu finden. Nicht nur täuschend, trügerisch, sondern auch hoffnungslos. Hoffnungslos sind solche Praktiken, wo der Mensch auf sich eben nur selbst gestellt ist. Und wir müssen sagen, wenn sie nicht zum Glauben an unseren wunderbaren Herrn kommen, dann sind es auf Dauer hoffnungslose Fälle, die am Ende ins ewige Verderben hinabfahren werden. Doch Gott hat inmitten der Hoffnungslosigkeit dieser Welt etwas ganz Besonderes getan. Er hat lebendige Hoffnung geschaffen. Er hat inmitten der Hoffnungslosigkeit dieser Welt die lebendige Hoffnung wohnen. Nämlich, wie es Paulus sagt, das Geheimnis unter den Völkern. Und das ist Christus in euch. Das ist sowas Gewaltiges. Inmitten der Völker hat Gott sein Geheimnis. Das Geheimnis heißt auch nicht Christus an euch. Oh, da wären die Kirchen sofort dabei. Ja, wir sind ja bei Christus. Sondern es heißt, immer Christus in euch. Das ist ein ganz großer Unterschied. Man kann es nicht oft genug betonen. An Christus zu sein, das ist leider zu wenig. Wer nur an Christus ist, der wird genauso verloren gehen wie alle anderen auch. Auch zu den Zeiten Noahs waren viele Menschen in der Nähe Noahs. Sie waren vielleicht ganz nah an der Arche, haben die Arche von allen Seiten bestaunt. Aber sie sind nie in die Arche hineingegangen. Und wer wurde letztendlich errettet? Nur die, welche in der Arche waren. Alle, die draußen waren, sind bitter umgekommen. Wir kennen ja auch 2. Korinther 5, Vers 17. Wie heißt es da? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wie wunderbar. Das ist etwas unbeschreiblich Großes. Schwache, vergängliche Menschen werden durch Jesus zu neuen Kreaturen. Christus in uns, Christus in dir und in mir. Durch den Heiligen Geist wohnt in unseren Herzen und durch ihn sind wir eine neue Kreatur. Jetzt schon sind wir neue Menschen. Menschen, die jetzt nicht mehr selbst groß herauskommen, wollen es auch gar nicht mehr müssen, nein. Sondern das neue Leben in Christus soll jetzt zur Auswirkung kommen und soll durch Christus groß werden. Ja, Christus soll in deinem und meinem Leben groß werden. Da sollen wir groß rauskommen. Doch dies kann letztendlich auch nur geschehen, wenn wir ihn wirklich in seiner Größe zur Auswirkung kommen lassen. Da sind wir wieder ein ganzes Stück weit auch selbstverantwortlich. Und deshalb sagt der Apostel Paulus hier im Kolosserbrief, den verkündigen wir, nämlich Christus, indem wir was tun? Vers 28. Den, also Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus verkündigt das ganze Wort Gottes. Sicherlich verkündigt er es auch in großem Stil, wie auf dem Areopag in Athen. Doch Paulus sagt, mir sind nicht nur die Massen wichtig, nicht nur Großevangelisation und Hauptsache sind viele Köpfe in der Gemeinde, nein. Paulus sieht jede einzelne Seele auch vor Gott. Und Paulus bemüht sich um jede einzelne Seele vor Gott, um jeden einzelnen Menschen. Er ermahnt jeden Gläubigen und lehrt jeden Gläubigen in aller Weisheit und Geduld. Natürlich dürfen wir auch an die Ungläubigen auch das Wort Gottes weitersagen, wie wir es schon hatten, und auf Gott hinweisen, auch Gottes Maßstäbe, so gut es geht, auch aufzeigen. Paulus sagt, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Was heißt das? Er geht nicht auf die Straße und möchte auf der Straße einen Menschen vollkommen in Christus darstellen, sondern das geht die Leute in der Gemeinde an. Die Gläubigen, die sollen vollkommen in Christus dargestellt werden. Und dann kann man auch sagen, oh Paulus, warum diese ganzen Belehrungen? Du willst uns immer belehren, Paulus. Hast immer irgendeine Lehre parat oder irgendeine Ermahnung oder ein Wort Gottes. Warum all diese Anstrengungen und Bemühungen, Paulus? Du machst dich noch krank damit, Paulus. Was soll das? Was ist dein Ziel, Paulus? Ja, man hätte auch sagen können, Paulus, sei doch vernünftig, jetzt ist es genug. Sei doch froh, dass jetzt da in Kolossee eine Gemeinde entstanden ist. Dass ein paar Menschen errettet sind. Dass sie sich jetzt taufen lassen haben. Dass sie Schritte mit dem Herrn getan haben und wenigstens regelmäßig in den Gottesdienst kommen. Vielleicht ab und zu auch in die Bibelstunde. Doch die Frage ist, ob das Gottes Ziel ist. Das haben wir schon vorhin gehabt. Ist das Gottes Ziel? Ist Gott mit nur diesen Dingen zufrieden? Natürlich können wir sagen, das ist doch besser als nichts, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn er in den Gottesdienst kommt, wenn er sich hat taufen lassen und so weiter. Doch liebe Freunde, Geschwister, ich möchte es nochmal betonen, das ist nicht das Ziel. Es ist besser als nichts, aber damit ist das Ziel noch nicht erreicht. Denn was ist das Ziel des Apostels Paulus? Das kommt uns jetzt auch hier im Kolosserbrief auch vor Augen, in Vers 28. Das Ziel des Apostels Paulus ist auch das Ziel des lebendigen Gottes. Und zwar heißt das Ziel, um einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Vers 28. Weißt du, es ist gut, dass wir heute hier sind. Es ist wirklich gut. Es ist gut, dass wir auch heute hier unter Gottes Wort sind. Super. Es ist auch gut, dass wir als Glaubensgeschwister Gemeinschaft untereinander haben. Doch weißt du, Gott will nicht nur sehen, dass wir fromm im Gottesdienst versammelt sind. Nein. Der himmlische Vater, er will wirklich mehr sehen. Das ist sehr gut, dass wir hier beieinander sind, aber der himmlische Vater will mehr sehen. Was will er denn sehen? Das ist einfach zu beantworten. Er will Christus in dir und mir sehen. Er will Christus sehen in dir und in mir. Er will mehr und mehr in dir und mir seinen Sohn erkennen. Er will mehr und mehr Jesus in dir und mir erkennen. Immer mehr soll Christus in dir und mir erkennbar werden. Immer mehr soll er in uns Gestalt bekommen, um einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, sagt Paulus. Das ist das Ziel. Natürlich können wir nicht alles aus uns selbst heraus tun. Das ist jetzt keine Auflage, die ich euch jetzt hier verkündigen möchte, dass man jetzt das aus sich selbst alles herausstampfen muss. Nein. Es ist auch das Werk des Heiligen Geistes, das Gott in dir und mir tun möchte. Aber wir müssen uns dafür öffnen. Und wir müssen auf unseren Herrn auch hören. Wir müssen auf ihn eingehen. Uns auch williglich seinem Willen ausliefern. Der Heilige Geist möchte uns ohnehin den inneren Menschen von Tag zu Tag erneuern. Aber wir können auch sein Werk behindern. Und so sind wir auf der anderen Seite auch stark daran beteiligt. Denn der himmlische Vater, er möchte eben auch dein ganzes Wollen. Wenn du nicht willst, dann kommt Gott auch mit dir nicht richtig vorwärts. Und dazu möchte er nicht nur dein Wollen, sondern er möchte deine Liebe. Er möchte, dass du ihn von ganzem Herzen liebst. Nicht nur sagt, ja, ich habe den Herrn lieb, sondern von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von aller deiner Kraft. Das ist echte Hingabe. Er möchte auch deinen ganzen Glauben und deinen ganzen Gehorsam. Es ging mir gestern so. Wie gesagt, ich war auf der Schwäbischen Alb, ich war auf einer Hochzeit eingeladen von einer Nichte. Und ich habe genau gewusst schon, wo ich hingefahren bin. Am liebsten würde ich jetzt schon wieder daheim sein, weil ich weiß, ich komme jetzt mitten in das Gefilde von vielen Ungläubigen hinein. Ich komme mitten in das Gefilde auch von der Kirche, von zwei Pfarrern waren da, oder einer war Diakon. Es war eine ökumenische Trauung. Muss man das jetzt alles anhören? Aber ich habe gewusst, ich mache es um Christi willen. Und das ist das Wunderbare, wenn Christus in uns wohnt, dann weiß er ganz genau, wie es in deinem Herzen aussieht. Ob du jetzt mit ihm verbunden bleibst oder ob du dich der anderen Seite hingibst. Auch wenn wir eventuell mal in solche Verlegenheiten kommen und mal so einem Gottesdienst beiwohnen müssen, um einfach den Angehörigen eben unsere Liebe zu zeigen. So heißt es doch nicht, dass wir da mit allem einverstanden sind. Auch nicht in der Hochzeitsfeier. Wenn dann nachher Musik läuft, getrunken wird und vielleicht auch Lieder gespielt werden, für die wir uns auch früher selber begeistert hatten. Ich habe früher selber auch auf Hochzeiten musiziert, ich habe Tanzmusik gemacht. Und wisst ihr, da muss man schon fest sein, wenn man dann mit in solche Gefilde hineinkommt. Ich kann auch nicht sagen, wenn ich jetzt das erste Lied der Kapelle höre, es war ja keine Kapelle, sondern so ein Disc-Jockey, der da war, aber der hat auch eben viele Lieder abspielen lassen. Ich habe gewusst, ich muss festbleiben in Christus. Und ich war innerlich so mit dem Herrn verbunden, dass dieses ganze Äußere, was da auf mich hereingekommen ist, dass es gar nicht Fuß fassen konnte. Und wisst ihr, das ist wunderbar. Der Herr Jesus wusste ganz genau, warum ich da hingegangen bin. Er wusste ganz genau auch, wo ich den Zeitpunkt festgelegt habe, auch zu gehen. Da bin ich auch dann gegangen. Und es war mir wichtig, auch heute hier zu sein. Und so kennt der Herr Jesus unsere ganze Motivation, wo wir hingehen und was wir tun. Auch er selber ist hingegangen zu den Sündern, aber er hat sich nicht mit der Sünde eingelassen. Und er hat uns auch ganz bewusst in diese Welt hineingestellt. Warum? Damit in dieser Welt seine Zeugen sein können. Und ich habe darüber gestaunt, wie der Herr auch gestern Gespräche geschenkt hat. Auch später mit dem katholischen Diakon. Ich habe ihn da schon sehr herausgefordert. Und mich hat's gewundert, dass er da nicht böse geworden ist, letztendlich. Und wisst ihr, was zum Schluss war? Er hat zu mir gesagt, wir sollten uns nochmal unterhalten miteinander. Da hat mir seine E-Mail-Adresse gegeben. Hab gesagt, ja, kommst mal, besuch uns mich mal in München oder ich besuch ihn mal, wenn wir uns mal wiedersehen. Und er hat es nicht mal ausgeschlossen. Er hat gesagt, wer weiß, vielleicht bin ich in 5 Jahren auch in einer Freikirche. Also das wird man nicht jedes Mal antreffen. Aber er war offen für die Wahrheit und das hat mir wunderbar gefallen. Und das würde ich euch allen wünschen, dass ihr einfach das Gespräch aufsucht auch und euch nicht davon abhalten lasst. Man muss den Leuten nicht immer alles gleich aufzwängen wollen, aber weise sein, wie man Gespräch anfängt und wie man die Leute auf die biblische Wahrheit hinführt. Und vielleicht konntest du es auch schon beobachten, gerade bei Geschwistern, die sehr entschieden sind, dem Herrn Jesus nachzufolgen, die den Herrn Jesus lieben und die sich eben auch von Herzen darum bemühen, ihm nachzufolgen, die nicht sagen, ja, mit dem Gottesdienst ist alles abgehakt, jetzt geht dann die Woche wieder los. Nein, sondern dass man die ganze Woche mit ihm lebt, die ihm gehorchen und ihm gefallen wollen. Gerade bei solchen Geschwistern kann man sehr oft erkennen, dass mehr und mehr Wachstum geschieht. Dass sie immer mehr zum Herrn hinwachsen und der Herr immer mehr bei ihnen sichtbar wird. Und wisst ihr, wenn das geschieht, ist etwas Wunderbares. Das gefällt auch Gott. Die meisten von uns haben schon etwas gehört von Georg Müller, dem Waisenvater in Brüssel. Es gibt ja auch eine schöne Biografie von ihm. Im 18. Jahrhundert hatte er Waisenhäuser gegründet in England. Später waren es über 6000 Kinder, die durch seine Waisenhäuser beherbergt werden konnten. Und etliche, ja, ich meine sogar Hunderte, kamen zum Glauben. Und Georg Müller wurde eines Tages von jemand gefragt, was denn das Geheimnis seines Glaubens sei. Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Er sagte, es kam ein Tag in meinem Leben, wo ich starb. Ich starb dem eigenen Ich des Georg Müller. Ich starb meinen Meinungen, ich starb meinen Vorzügen, ich starb meinem Willen. Ich starb auch dieser Welt. Ich starb dem Lob und den Beschuldigungen und ich starb auch der Kritik von Freunden. Und seitdem versuche ich nichts anderes, als Gott zu gefallen. Ja, man ist bis heute erstaunt, was Gott durch Georg Müller alles tun konnte. Christus wurde sichtbar in seinem Leben, auf alle Arten. Oh, mögen wir auch solche Leute werden, in denen Christus immer mehr sichtbar wird. Das erklärte Ziel Gottes ist, um einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und genau dieses Ziel hatte auch der Apostel Paulus vor Augen. Er wusste ganz genau, wie das Endprodukt jedes Gläubigen aussehen soll. Nämlich Christusähnlichkeit. Vielleicht brauchst du, aber auch ich, immer noch mehr den Blick dafür, wie soll das Endprodukt von uns aussehen? Was soll dabei herauskommen? Und wisst ihr, um Christus ähnlicher zu werden, da haben wir ein Leben lang damit zu tun. Aber bleibe dran. Auch wenn du mal zwischendurch gefallen bist, mach weiter, steh wieder auf. Es lohnt sich, daran zu arbeiten. Es lohnt sich auch, für dieses Ziel zu kämpfen. Genauso wie es sich für Eltern, natürliche Kinder, immer lohnen wird, wenn sie ihre Kinder nicht verwahrlosen lassen, sondern sie entsprechend erziehen in Leitlinien, wie es auch Alexander in der Leitung schon gesagt hat. Denn der Herr Jesus hat für jeden von uns sein kostbares Blut vergossen und hat seine Hände und Füße im Kreuz durchbohren lassen und müssen immer wieder fragen, warum hat er das gemacht? Nicht damit wir in unserem alten Wesen verharren und halt sagen, ja, Christus ist für uns gestorben, schön, aber das reicht nicht. Nein, sondern dass nun das neue Leben, ja diese neue Kreatur aus dir und mir hervorgehen darf. Das heißt eben nicht nur an ihn zu glauben, sondern es heißt auch mit ihm zu leben, ihn zur Auswirkung kommen zu lassen und das zu tun, was er sagt. Oh, das ist herrlich. Und so kann sich jeder von uns überlegen, wie oft wir uns schon widerspenstig verhalten haben und es eben nicht zulassen wollten, dass der Herr Jesus und sein Wort in uns Gestalt gewinnen. Ich war auch schon beschämt darüber. Doch weißt du, es ist Gottes Wille, dass wir uns verändern. Es ist Gottes Wille, dass bei uns etwas anders wird. Es ist Gottes Wille, dass du anders wirst. Und Paulus wusste auch darum und konnte hier in Kapitel 2, Vers 1 sagen, ich will aber, dass ihr es wisset, welch großen Kampf ich habe, für wen? Für euch und für die in Laodicea und für alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben. Warum hatte der Apostel Paulus Kampf? So einen großen Kampf. Weil der Apostel Paulus für diese Gläubigen gebetet hat. Er hat sich verwendet, er hat sich eingesetzt. Und was hatte er gebetet in Vers 2 hier, Kapitel 2, Vers 2? Damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen werden, also dass auch eine Einheit unter den Gläubigen geschieht und mit völliger Gewissheit bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches ist Christus. Die Herzen ermahnt und in Liebe zusammengeschlossen werden. Das ist auch etwas Wunderbares. Und wie man dann auch immer mehr mit der Gewissheit bereichert werden kann, geistliche Wahrheiten eben zu erkennen und zu erfassen. Vielleicht merkst du es auch manchmal, wie der Heilige Geist dich auch manchmal innerlich ermahnt. So leise an dein Gewissen klopft und sagt, ja, da muss Veränderung geschehen, das war nicht gut, was du da gemacht hast. Und manchmal muss man auch um Vergebung bitten. Du merkst es auch, wie Gott uns, unsere Herzen zusammenschließen will in Liebe. Als Glaubensgeschwister kann man nicht sich abschotten und sagen, den liebe ich und den, oder den anderen liebe ich nicht oder so. Gott möchte uns alle als Einheit wissen. Er möchte unsere Liebe, unsere Herzen zusammengeschlossen wissen in Liebe. Und wir können uns sicher sein, wo einmütige Liebe vorhanden ist, da wird auch unser Herr groß. Sag's nochmal, wo einmütige Liebe vorhanden ist, da wird auch unser Herr groß. Paulus fügt weiter an, dass die Gläubigen auch zu völliger Gewissheit kommen sollen, nämlich zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und das ist eben Christus. Und ich kann es nur nochmal wiederholen und wiederum die Frage stellen, haben wir Christus schon völlig erkannt? Wir haben in den letzten Predigen viel von ihm gehört, von seiner Größe, von den Dingen, die er getan hat und dass er der Schöpfer ist. Doch weißt du, Paulus kommt jetzt hier auch auf die inneren Werte zu sprechen. Es sind nicht nur Werte, sondern Paulus spricht von wahren Schätzen. Erkenne Christus immer mehr. Erkenne auch die Schätze, die in ihm verborgen sind. Paulus öffnet uns aus den Geheimnissen Gottes heraus eine wahre Schatzkiste. Da hineinzuschauen, diesen Schatz immer mehr zu entdecken. Die Schatzkiste heißt nämlich Jesus Christus. Und zu erkennen, was wir an Jesus alles haben. In Kapitel 2, Vers 3 sagt der Apostel Paulus, denn in ihm, also in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Da sind Schätze drin. Und die müssen wir mehr und mehr aushöhlen. Die müssen wir mehr erforschen und erkennen. Die Schatzkiste heißt Jesus Christus. Doch wie kommt man an einen Schatz? Da müssen wir uns noch zum Schluss die Frage stellen. Wie kommt man an solch einen Schatz? Wie kommt man an einen natürlichen Schatz? An einen Schatz kommt man, wenn man nach diesem Schatz sucht, wenn man nach diesem Schatz forscht. Wenn ein Schatz verborgen ist, das heißt, wenn er vergraben ist, dann muss man ihn zuerst mal ausgraben, dass man diese Schatzkiste überhaupt findet. Und dann muss man diese Schatzkiste öffnen. Und dann kann man mal entdecken, was ist eigentlich alles drin. Ich persönlich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir noch lange nicht erkannt haben, was wir wirklich in Christus haben. Weil wir uns auch viel zu wenig mit ihm beschäftigen. Dass wir noch lange nicht erkannt haben, was wir wirklich in Christus haben und welche Schätze sich in ihm alle auftun. Und was sich alles auftun würde, wenn wir noch mehr bei ihm zu Hause wären und wenn wir noch mehr in seinem Wort zu Hause wären. Zum Abschluss noch eine kleine Geschichte. Eine Sage, die berichtet von einem Mann, der in der Abenddämmerung am Strand ein Säckchen mit Steinen fand. Ja, hat gedacht, ein schönes Säckchen mit Steinen. Schüttelte dran und machte das Säckchen auf und nahm die Steine heraus. Und spielend warf er mit den Steinen nach den Möwen, so herumtollend. Und dann warf er das auch eben ins Wasser hinein, so eines nach dem anderen Mal, vielleicht auch so übers Wasser so ein bisschen gleiten lassen, wenn es ging. Und die Steine, die versanken danach, so einer nach dem anderen in den Fluten. Eins jedoch behielt er in der Hand. Doch als er später daheim war, war sein Schrecken groß. Als er dann später beim Schein des Herdfeuers einen funkelnden Diamanten erkannte und es ihm klar wurde, dass in diesem Säckchen lauter Diamanten waren und er die anderen alle so hinausgeschleudert hatte, als ob sie nichts wert wären. Da eilte er schnell zu dem Strand zurück und suchte die anderen Steine. Die ging auch ein Stück weit ins Wasser hinein und hat sie gesucht, aber er hat keinen einzigen mehr gefunden. Wie sehr können wir diese Geschichte oder diese Sage mit unserem geistlichen Leben in Christus vergleichen? Haben wir nicht auch so viele Schätze in Christus und wir gehen oft so großzügig damit um, verschleudern sie, brauchen sie nicht, ist nicht so wichtig. Haben wir nicht auch schon manchen Tag oder manche Stunde einfach so ohne Christus verschleudert, als ob es nichts wert gewesen wäre? Und liebe Freundinnen, Geschwister, da möchte ich uns am Schluss einfach zurufen, noch haben wir Zeit, mit ihm zu leben. Noch haben wir Zeit, von seinen Schätzen zu nehmen. Das ist nicht nur eine Last, sondern das ist eine Freude, aus seiner Fülle zu schöpfen und mit ihm zu leben. Egal letztendlich, wo wir uns befinden. Mit Christus zu leben und Christus dieser Welt zu offenbaren. Doch unaufhaltsam schreitet die Zeit dahin. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Der Uhrzeiger macht immer Tack, 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 Tack. Jetzt haben wir schon gleich 12 Uhr. Ich weiß, meine Zeit ist jetzt auch gleich zu Ende. Aber ich möchte es euch einfach ans Herz legen. Lebt mit Christus. Forscht nach diesem wunderbaren und großen Schatz und verherrlicht ihn in eurem Leben, indem ihr ihn in eurem Leben wirken lasst. Wir haben uns heute ein wenig mit dem Geheimnis unter den Völkern beschäftigt. Und das ist Christus in euch. Möge dieser Schatz in unserem Leben sichtbar werden, nämlich immer mehr, damit wir vollkommen in Christus werden. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für die unerforschlich, ja unbeschreiblich großen Schätze, die du in dein Wort hineingelegt hast. Und wir danken, dass du, Herr Jesus, in unser Leben gekommen bist. Und vergib uns, Herr Jesus, wo wir vielleicht uns manches Mal schon zu sehr daran gewöhnt haben. Ja, manches Mal mag es uns gar nichts Neues mehr sein, zu sagen, dass du, Herr, uns erlöst hast, dass du uns erkauft hast, dass wir dich erkennen konnten, dass wir deine Kinder sind. Aber Herr Jesus, du möchtest uns immer mehr, Herr, deine Schatztruhe öffnen. Du möchtest dich uns immer mehr offenbaren. Das ist so wunderbar, auch immer mehr von dir zu erkennen. Und wenn man mit dir lebt, ist es wirklich so, dass das Leben niemals langweilig wird. Es ist immer täglich neu und spannend, mit dir zu leben, auch deine Führungen zu erleben. Und wie du auch Türen öffnest, aber auch manchmal Türen verschließt. O Herr, lass uns auch immer mehr deine Stimme hören und erkennen, Herr, was dein Wille für uns ist. Auf deine Leitung Acht haben. Wir möchten dir so sehr danken, dass wir zu dir gehören dürfen und dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir dieses große, große Vorrecht genießen dürfen, dass ein Geheimnis ist unter den Völkern, dass du, Herr Jesus, in uns wohnst. Lass uns es einfach leben draußen und hilf uns, Herr, dass die Menschen etwas davon erkennen, auch mit den Menschen, wo wir zu tun haben. Verherrliche du dich bei jedem Einzelnen von uns und dass wir, Herr, uns dir williglich hingeben und einfach mit Freuden erkennen dürfen, Herr, was du tust. Wir preisen dich darüber, in deinem Namen. Amen.